Endlich hat es geklappt. Da sind wir wieder. Hat eine Weile gedauert, mit viel Verschiebung, mit viel Verzögerung, aber wir haben Neujahr und ich bin nicht allein. Ich habe Gäste dabei, ich habe Freunde dabei, ich habe Steffen dabei. Hallo Steffen.
Hey, das bin ich. Grüß Sie wohl im neuen Jahr oder wie man so schön sagt.
Genau, Andreas ist auch dabei. Hallo.
Juhu, neues Jahr, alte Bekanntschaften.
Und der Hübscheste von uns. Hallo, Mattes.
Schönheit liegt im Auge des Betrachters, aber ich danke dir, Emo.
Wie geht's euch?
Mattes, ich bin alles so komplett. Mattes ist so schön. Also, wenn ich ihn sehen könnte, ich würde wirklich erröten. So schön ist Mattes. Ist da. Es geht mir aber auch gut. Ja, soweit geht es mir auch gut.
Weil er gerade drüber nachdenkt, wie ich aussehe.
Ja. Da geht es mir immer gut. Ich denke auch täglich mindestens einmal nicht über das Römische Reich nach, obwohl ich es natürlich jetzt gerade getan habe, sondern ich denke über Mattes nach.
Über das Römische Reich?
Kennst du nicht? Das ist doch gerade so diese Internetfrage. Wie oft denkst du über das Römische Reich nach? Und angeblich denkt jeder, zumindest ein Mann, einmal pro Tag über das Römische Reich
auf
nach.
Auf gar keinen Fall.
Ja, das sehe ich auch nicht so, aber es gibt wohl recht viele, die, und in dem Augenblick, wo du das gefragt wirst, denkst du ja auch über das Römische Reich nach und fragst dich dann so, wann habe ich denn verdammt nochmal das letzte Mal über das Römische Reich nachgedacht? Total weirde Sache, ich bin da dann auch nie mehr auf den Grund gegangen, warum, weshalb und wieso, aber das kommt dann immer in solchen Augenblicken, kommt das dann wieder hoch, so das Römische Reich, ne? Das,
ja. Vielleicht,
ja, da haben wir viel verloren, ja.
Vielleicht entsteht der Eindruck fälschlicherweise durch immer mehr auftauchende faschistoide Arschlöcher, die wieder imperiale Fantasien haben. Aber die Vibes fühle ich hier am Tisch nicht.
Zum Glück nicht.
Also ich denke jetzt über das Römische Reich nach.
Und bin fertig.
Ja. Gut. Es war ja auch nie die Frage, wie lange man darüber nachdenkt. Also von daher.
Unser Soll ist abgeleistet.
So, ich hab auch direkt eine Vermutung, was für eine Inselbubble das sein könnte, die der Meinung ist, müsste täglich über das Römische Reich nachdenken.
Ich glaube auch. Aber jetzt was völlig. Was machen wir hier nochmal? Bringt mich doch mal auf den neuesten Stand. Was machen wir hier?
Also wir sprechen hier über Comic-Verfilmungen. Primär über die Verfilmungen, ein bisschen aber auch über die Comics im Hintergrund. Wer die letzte mittlerweile schon einen Moment zurückliegende Folge gehört hat, weiß, dass wir uns oder dass ich mir zum Abschluss der Episode A History of Violence gewünscht habe, den wir heute besprechen. Ich bin gespannt, was ihr dazu sagt. Ich würde sagen, ich mache einen kurzen Einstieg und gebe mal so im Groben wieder, worum es da geht. Es soll ja vermutlich noch HörerInnen geben, die den Film, vielleicht auch den Comic, sehr wahrscheinlich eher den Comic, aber möglicherweise auch den Film, nicht kennen. Soll ich dies tun? So beginne ich.
Hau rein.
Also, History of Violence aus dem Jahr 2005 von David Cronenberg, von Josh Olson geschrieben, in der Hauptrolle Viggo Mortensen. Es geht um Tom Stall, gespielt von Viggo Mortensen, der irgendwo in Indiana ein kleines Diner betreibt. Die Eröffnungsszene fängt aber ganz woanders an, nämlich bei zwei sehr seltsamen Herren, die aus einem kleinen Motel auschecken, in dem sie vorher viele Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen des Motels tot auf dem Boden haben liegen lassen, in einem sehr, sehr grauenvollen Blutbad. Schwenk in das Diner, Schwenk nach Indiana, wo Viggo Mortensen, a.k.a. Tom Stall, sein kleines Café betreibt. Ein recht entspanntes und gemütliches Familienleben mit seiner Frau und seinen zwei Kindern lebt und eigentlich ziemlich weit weg von solchen Gräueltaten ist, trifft dann in seinem Diner auf zwei neue Gäste, nämlich besagte Herren. Die eskalieren recht schnell und haben vor, das Diner auszurauben und Tom Stall schafft es wie von Zauberhand sehr krasse Instinkte hervorzurufen, um es mal vorsichtig so zu benennen, und diese beiden finsteren Serienkiller auszuschalten auf recht brutale Weise, recht gekonnte Weise, und dadurch zu nationaler Berühmtheit gelangt. Denn das wird ganz, ganz schnell großes Gesprächsthema, nicht nur in der Stadt, sondern auch in der Presse. Die Presse klebt ihm förmlich am Hintern und die Familie muss Interviews geben und verschafft der Familie und auch Tom Aufmerksamkeit, die er nicht haben möchte. Denn eines Tages tauchen drei seltsame Herren auf, die ihn für jemand ganz anderen halten, aus einem früheren Leben. So, Frage. Spoilern wir hier schon oder spoilern wir später?
Du, völlig egal. Wenn wir spoilern, können wir auch hier schon spoilern.
Ja, alles klar. Genau. Es ist die Frage, ob man das überhaupt besprechen kann, ohne zu spoilern.
Ja, wow, das wird schwierig. Gerade wenn wir nachher auf die Unterschiede zur Vorlage gehen wollen. Ja. Also es stellt sich dann natürlich heraus, dass Tom Stahl nicht Tom Stahl ist, sondern früher mal einen anderen Namen trug in einem anderen Leben, früher in Philadelphia lebte, dort mit dem Mob beziehungsweise dem organisierten Verbrechen zu tun hatte und wahrscheinlich sowas wie ein Profikiller war, zumindest ein Gangster, der eine Menge Menschen auf seinem Gewissen hat. Und er wurde jetzt aufgrund der Presseberichte erkannt und seine Vergangenheit holt ihm ein. Und sein Bruder, von dem seine Familie gar nichts weiß, der dort immer noch ein Verbrecherboss ist, möchte ihn wiedersehen. Und das führt zu einer Menge Probleme für seine Familie und für ihn. Um das jetzt mal zusammenzufassen. Irgendwelche Ergänzungen? Habe ich irgendwas vergessen? Über weitere Details
sprechen. Ich fand das sehr gut zusammengefasst. Ich glaube, du darfst ab jetzt immer die Filmzusammenfassungen machen.
Oh Gott.
ein kryptisches sehr gerne.
Okay, Frage. Habt ihr den Film jetzt jüngst gesehen? Habt ihr die Vorlage gelesen? Doppelfrage an euch alle.
An uns alle. Soll ich dann mal zuerst antworten?
Gerne.
Ich habe den Film gesehen. Punkt. Und ich habe die Vorlage gelesen. Punkt. Wann? Den Film kürzlich zum erneuten Male und den Comic erst heute auch zum erneuten Male, weil ich den schon ewig gelesen habe, nämlich damals, als er bei Panini rausgekommen ist, was gefühlt 10 Jahre her ist, aber ich habe nicht extra nachgeschaut, wann da damals die deutsche Version rausgekommen ist. Die habe ich auch gesucht, habe sie nicht gefunden, bin dabei dann aber über die englische Original-Comic-Ausgabe gestolpert und habe gedacht, ach komm, dann liest du halt die mal, weil die habe ich bis dato nicht gelesen gehabt und die habe ich dann quasi heute nochmal in mich hineingezogen. Damals erschienen bei Vertigo unter dem Sublabel Crime und geschrieben von John Wagner und mit Zeichnungen von Vince Locke. Mhm.
Wie ordnet ihr das ein, dass dass Cronenberg beziehungsweise auch der Autor des Drehbuchs die Story halt sehr, sehr drastisch auch vom ursprünglichen Plot verändert? Also wollen wir mal eine grobe Inhaltsangabe geben, wie der Comic verläuft, storytechnisch, oder wollen wir das sukzessiv machen? Weil so nach der ersten Hälfte der Geschichte nimmt der Comic ja einen ganz, ganz anderen Plotverlauf, als wir das jetzt aus dem Film kennen. Wissen wir dir?
Ich weiß nicht, ob wir jetzt an der Stelle schon einen Vergleich machen sollten oder erstmal an eine Sache halten und vielleicht erstmal den Film, weil ich glaube tatsächlich, dass viele Leute nicht wissen, dass das eine Comic-Verfilmung ist. Also ich glaube, der Film ist relativ bekannt und relativ viel gesehen worden. Und ich glaube, dass längst nicht allen Leuten, die den Film gesehen haben, klar war, dass es eine Comic-Verfilmung ist. Ich würde sagen, lass uns erstmal an den Film halten, wie der damals geknallt hat, wie der heute wirkt und dann Richtung Comic arbeiten. Mhm. Also fühlt sich für mich gut an.
Ja, das ist gut. Also 2005 kam er ja raus, habe ich gesagt. Also für mich war das damals, wenn ich mich so recht erinnere, einer der ersten Filme, die ich mit diesem neuen Superstar Viggo Mortensen, den man aus Herr der Ringe kannte, wahrgenommen habe. Also ich habe den auch kurz nach Release, glaube ich, gesehen. Also zumindest Heimkino-Release habe ich den gesehen und fand das absolut fantastisch zu der Zeit, weil der so ein bisschen aus diesen obligatorischen Low-Budget-B-Movie-Rache-Thrillern, die man halt so kannte, ja, Charles Bronson war wahrscheinlich noch ein bisschen früher, aber es gab halt zu der Zeit, also gerade um die 2000er-Wende und so weiter, ja eine Menge Trash-Action-Filme, da war das halt wirklich ein ziemlich krasser, ernster Stoff, der sich mit einer Dynamik auseinandergesetzt hat, die eigentlich nicht so in dieses Action-Genre reinpasste. Und eigentlich der Film passt ja eigentlich wirklich nicht so in das Action-Genre rein. Auch wenn das immer so der Name und auch die Beschreibung immer so ein bisschen damit kokettiert. Aber eigentlich ist es ja eher ein Familiendrama mit ein paar sehr, sehr expliziten Szenen und Momenten. Ja. Wie war das so bei euch, als ihr den das erste Mal gesehen habt?
ich weiß noch, dass ich den, ich müsste den so mit 18, 19 das erste Mal gesehen haben. Da fand ich den recht krass und fand den auch gut und beeindruckend, weil ich aber auch wenig gesehen hatte, was dem irgendwie gleich kam, gerade was die Action-Szenen angeht. Da habe ich halt so gerade angefangen, mal so ein bisschen über den Tellerrand hinaus zu blicken, was nicht in unserem Kleinstadtkino lief. Und der lief da definitiv nicht. Und daher hat er zumindest damals Eindruck hinterlassen. Davon hat er aber viel auf der Strecke verloren, als ich den jetzt vor, weiß nicht, 6 Wochen oder so nochmal geguckt habe.
Echt, ja?
Ja, ganz viel.
Das habe ich auch sehr empfunden, ja.
Für mich hat er echt viel an Eindruck, also ich fand den nicht mehr sehr eindrücklich. Ich hatte den besser in Erinnerung, als ich ihn jetzt empfunden habe, als ich den gesehen habe. Da hat er sich eher gezogen und die Szenen waren auch nicht mehr ganz so, weil man jetzt auch viel anderes gesehen hat, und gerade was die Action-Choreografie anging, auch schon viel Besseres gesehen hat. Aber ich hatte ihn sehr gut in Erinnerung aus meiner Jugend damals, wo ich ihn das erste Mal, ich glaube, aus einer nicht ganz legalen Quelle mit ein paar Kumpels abends beim Bier gesehen habe.
Steffen, wie war es bei dir?
Ja, ging mir so ähnlich. Ich konnte mich tatsächlich an das erste Mal, wo ich ihn gesehen habe, nicht mehr so richtig erinnern und habe mir jetzt nochmal angeschaut und fand den schon, also der war ja, ist sehr behäbig erzählt, sehr langsam erzählt, um nicht zu sagen bräsig. Das ist so, selbst die Action-Szenen wirken irgendwie, wie wenn keine Action drin ist. Und das ist für mich insofern ein bisschen auch so ein Problem, weil ich mag Cronenberg wirklich, der nun eigentlich für seinen Body Horror und seine wirklich abgefahrenen und um nicht zu sagen albtraumhaften Sachen bekannt ist. Wenn man zum Beispiel sich Naked Lunch anschaut, da ist ja wie ein irrer Drogentrip oder Existenz und was er eben so alles gemacht hat, dann muss ich sagen, der Mann arbeitet natürlich in erster Linie mit Bildern und Bilder hat er auch hier kreiert. Also das Ganze in dieser Langsamkeit ist natürlich sehr eindrücklich und ist aber dann auch so, dass ich mir vorstellen kann, wenn man den Film in relativ jungen Jahren damals gesehen hat, als er rauskam, dann macht diese Langsamkeit der Inszenierung macht tatsächlich die Brutalität, die dann ja immer wieder aufkeimt. Und das ist ja auch so ein Widerspruch. Das Ganze ist so ein Vorstadt-Idyll, wenn man es dann als Idyll nehmen will, wo dann eben diese Gewalt einbricht. Und in der Art und Weise, wie das erzählt wird, ist es halt ein ganz krasser Gegensatz. Nur ist es halt mittlerweile so, dass das viele, viele Regisseure in anderen Filmen ähnlich und mittlerweile eben besser gemacht haben. Das heißt, mit noch mehr Fallhöhe zwischen den verschiedenen Bildern. Und da wirkt das mittlerweile echt behäbig. Und die Story selber, die ist jetzt auch nicht, finde ich, so, dass sie besonders überraschend daherkommt. Das Überraschendste ist vielleicht noch das relativ offene und irgendwie auch in seiner unspektakulären Art und Weise spektakuläre Ende, weil es so ein bisschen aufhört wie so ein französischer Feelgood-Movie und das nach all dem Blut und all der Gewalt, die davor herrschte, das finde ich dann schon auch wieder gut gemacht und viele Einstellungen sind halt auch sehr gut gemacht, aber ich finde, man merkt schon sehr, dass bei Cronenberg ungefähr genau mit diesem Film sein Umschwenken von Science Fiction und Horror auf Drama stattgefunden hat und er sich in diesem Genre noch nicht so richtig zu Hause fühlte, auch wenn es zur damaligen Zeit sicher viele Leute gab, die genau diese Machart sensationell fanden, weil eben die Action nicht schnell und noch krasser und noch mehr PS oder noch mehr Blut oder sonst irgendwas, noch mehr Bodycount war, sondern dass eben sich auf im Prinzip drei Punkte im Film zusammenfassen lässt und die auch relativ schnell rum sind. Also selbst der Showdown ist eigentlich völlig unspektakulär, wenn man sich's dann nochmal nüchtern anschaut. Und so würde ich sagen, der Film ist einfach ganz schlecht gealtert und ich würde mich tatsächlich dafür interessieren, Cronenberg zu fragen, ob er den heute anders drehen würde.
Oh, das ist krass. Das ist ein krasses Urteil. Mir ging es tatsächlich ganz gegenteilig. Also ich fand ihn jetzt nicht besser oder schlechter als beim ersten Mal, aber ich habe ganz andere Parameter für mich irgendwie angesetzt, die mich interessiert haben bei dem Film als noch vor vielen Jahren, als er rauskam, also vor fast 20 Jahren jetzt mittlerweile. Ja. Haben mich damals als noch vollkommen noch dümmeren Menschen als heute wahrscheinlich einfach mehr abgeholt, wie krass diese Gewalterstellung explosionsartig in diesen ruhigen Szenen, in diesem unerwarteten Plot daherkam, fand ich hier die Familiendynamik gerade zwischen ihm, also von Mortensen und Maria Bello, glaube ich, hat ja die Hauptrolle, also die weibliche Hauptrolle gespielt, mit seiner Frau. Das fand ich mega spannend. Ich fand es nicht überragend gespielt, aber ich fand halt sehr, sehr spannend diese Frage, wie geht man als Familie mit so einer Situation um? Ich meine, das ist natürlich alles vollkommen albern, dass das halt so diese polizeilich auch keine großen Konsequenzen hat. Der bringt da einen Haufen Leute um und dann gibt's da Presse und dann kriegt er da eine halbe Medaille verliehen, so verbal. Und alles ist toll und er wird zum Helden und dann passiert das nochmal in seinem Vorgarten und dann bringt er die nächsten drei Leute um und der Sheriff kommt ab und zu mal vorbei und stellt ein paar Fragen, die er nicht beantwortet bekommt und geht wieder. Ja, da wäre dann schon lange das FBI da gewesen und so weiter. Das ist erstmal fehlender Realismus par excellence, das ist richtig. Aber die Familiendynamik zwischen Mann und Frau, die ihm vorwirft, belogen worden zu sein, dass sie ihm seine Vergangenheit verschwiegen hat, dass sie eigentlich ein ganz anderer Mensch ist, dass er Blut an den Händen hat, dass er früher sein Geld ganz anders verdient hat, dass er Menschen ermordet hat und das nicht, um sich zu verteidigen, dass er so eine ganze Welt zusammenbricht. Das fand ich halt mega spannend. Und gerade mit dem von dir angesprochenen Ende, was für mich so ein kleines Highlight eigentlich jetzt war, eben weil es andeutet, dass alles wieder heil ist, alles wieder gut ist, aber halt das nicht bis zum Ende bringt. Ja, er redet in der letzten Szene kein einziges Wort mit seiner Frau, die ihm signalisiert hat vorab, lass dich hier nicht mehr sehen. Er setzt sich an den Tisch, also um das für die Hörenden jetzt mal zu erklären, er ist dann losgezogen, um halt rein einen Tisch mit seinem Bruder zu machen, hat dann da alle möglichen Leute umgebracht und die Szene ist vorbei, sein altes Leben ist abgeschlossen und er will wieder zu seiner Familie zurück, die er total enttäuscht hat und die nichts mehr von ihm wissen will eigentlich. Und er kommt rein ins Haus, während die gerade zu Abend essen, da zu dritt sitzen und er setzt sich einfach an den Tisch und sagt nichts. Und seine jüngste Tochter, die von all dem eigentlich am wenigsten mitbekommen hat, schnappt sich einen Teller und stellt den auf seinen Tisch oder auf seinen Platz und möchte ihn so quasi wieder in diese Familie inkludieren, während der erwachsenere Sohn und seine Frau ihn eigentlich nur so mit Tränen unterlaufenden Augen angucken und nicht reagieren. Und dann gibt's einen Cut. Dann ist Schluss.
Ja, ich sag der französische Feel-Good-Movie, also offenes Ende mit der Möglichkeit eines positiven, aber auch eines negativen Ausgangs, kann sich dann jeder rausholen. Das Ende fand ich tatsächlich auch gut gemacht und es ist, wie gesagt, es gibt auch immer wieder Szenen darin, die ich gut gemacht finde, aber ansonsten, ich fand nicht, dass da viel Dynamik in der Familie drin war. Ich fand auch, dass die Entwicklung der einzelnen Figuren eher relativ statisch verlief. Das Einzige, was sehr offensichtlich war, ist, dass in der Umsetzung des Films rauskam, dass in jedem von uns das Dunkle irgendwo lauert. In ihm natürlich, in seiner Vergangenheit, in dem Sohn, der sich plötzlich befleißigt durch den Vater fühlt, dass er zum Schulschläger wird, und die Mutter, die ganz offensichtlich unterdrückte sexuelle Gelüste hat, die sie jetzt mit dem bösen Buben endlich ausleben glaubt zu können, es sich aber nicht traut. Und so sind es dann so die dunklen Sachen, die da immer mal wieder so hochschwappen, aber wo eigentlich auch keine wirkliche Entwicklung drin ist. Von daher fand ich das alles eher sehr eindimensional.
Aber Da würde ich gerne kurz einhaken, weil das fand ich gar nicht so offensichtlich. Das habe ich anders interpretiert und fand ich überhaupt nicht zeitgemäß. Die Treppenfick-Szene, die natürlich hier heute Thema werden würde, wie bei jedem, der den Film bespricht. Also ich habe schon verstanden, dass es dem Drehbuchautoren wahrscheinlich darum ging. Es gibt ja zwei Sexszenen. Es gibt ja diese eine sehr harmonische am Anfang, als die Welt noch in Ordnung ist und von dieser aufkeimenden, aus ihm herausbrechenden Gewalt noch keine Rede ist. Da gibt es ja offensichtlich auch schon ein aktives und nahes und erfülltes Sexleben. So hat es zumindest den Eindruck, dass sie da miteinander vertraut und eingespielt sind. Und dann gibt es später eine Szene auf der Treppe, nachdem das Vertrauen gebrochen ist und sie eigentlich sich auch von ihm total hintergangen fühlt, sie vor ihm wegläuft, er hinterherläuft, er sie packt und aus diesem Gerangel auf der Treppe dann Sex wird, bei dem wahrscheinlich Rorschach-mäßig, je nach Eindruck des Betrachters, eine Pause entsteht, bei der man nicht weiß, ob das Geschehene gerade einvernehmlich ist. Also so habe ich das empfunden.
Ja, also sie zieht ihn dann schon her. Also von der filmischen Umsetzung ist genau diese Schaltpause das, was sie wollte. Und das ist eigentlich auch die logische Fortsetzung von der ersten Szene, die auch schon so angelegt ist, wo sie sich ja praktisch als Studentin gibt und das böse Mädchen ist, das bestraft werden möchte. Wenn das auch nicht so explizit wie jetzt in der BDSM-Szene gemacht würde, aber das ist schon genauso veranschlagt, dass quasi die zweite Sexszene das erste quasi nochmal um ein Vielfaches übersteigt, was zeigt, das erste ist das, was noch nicht so, was eben nicht in ihr tief drin liegt, sondern an der Oberfläche brodelt und das andere ist das, was dann aus ihr rausbricht. Und ich glaube, das soll schon diese Dunkelheit in uns allen so ein bisschen zeigen, weil das betrifft, außer bei der jüngeren Tochter, betrifft es halt jeden Einzelnen in der Familie mit eben ihrer ganz speziellen Art und Weise, wie sie im Leben stehen und wie sie damit bisher umgegangen sind. Und dann bricht es eben plötzlich aus ihnen heraus, ob es erzwungen ist, wie bei ihm, weil halt diese Fremden auftauchen, ob es eine Initialzündung gibt, wie bei dem Sohn, der dann eben quasi vom eigentlich Zurückhaltenden wirklich zum Schlägertypen wird und auch keine Moral darin sieht, dass er seinen Klassenkameraden ins Krankenhaus geprügelt hat, sondern dann einfach sagt, das war längst fällig und so weiter und so fort. Mhm. Und das ist, ich sehe das parallel als Handlung, nur eben auf verschiedenen Darstellungsbereichen, genau bei diesen allen, die quasi im oder am Erwachsenenalter dran sind und dann eben nur das unschuldige Kind die von dem allen noch nicht so richtig weiß und deswegen auch am Ende ihrem Vater den Teller hinstellt, weil sie einfach nicht das Ganze in irgendeiner Form auf die Waagschale legt, sondern das ist ihr Vater ist wieder da und ihr Vater soll mit der Familie essen. Und da ist dann dieses Moralstück drin, in jedem von uns lauert die Dunkelheit, wie die dann auch immer aussehen mag. Und das fand ich dann schon jetzt beim nochmaligen Sehen alles eher ein bisschen platt und wie gesagt auch mit der Sexszene eigentlich auf eine gewisse Art und Weise nicht mehr zeitgemäß. Und,
genau das, ja.
Und, das auf jeden Fall.
Und von daher, das gehört mit dazu, wo ich denke, dass mich das beim ersten Mal schon mehr gepackt hat, als ich den Film gesehen habe. Und jetzt fand ich es eher so ein bisschen abziehbildhaft, nicht wahnsinnig gut inszeniert, auch nicht sehr kreativ.
Total, aber um einen ganz kurzen Exkurs zu machen, weil wir sind, glaube ich, eigentlich da sehr auf einem Nenner. Ich hätte gedacht, dass der Film gut gealtert ist oder dass ich finde, dass er gut gealtert ist, nachdem ich ihn gesehen habe, weil ich ihn in sehr emotional packender Weise in Erinnerung hatte. Ich habe den halt ziemlich nah bei Release das letzte Mal gesehen. Ich habe den sehr, sehr lange nicht gesehen. Und finde halt, dass, also mir ist völlig klar, dass hinterher die Treppenszene auch einvernehmlich ist und dass es genau das zeigen soll, auch dieses Animalische, dieses Wilde, dieses Bösartige, was sich auch in ihr regt. Ich finde halt, dass in Zeiten der berechtigten Diskussion über sexuelle Selbstbestimmung die Pause, die da drin ist und die ich 2005 noch irgendwie frech und pfiffig fand, weil man kurz denkt, oh mein Gott, macht er das jetzt gerade? Die will das doch gar nicht. Und dann, ah doch, Mann, die will das doch. So habe ich 2005, glaube ich, gedacht, als ich das geguckt habe. Da war ich halt Mitte 20 und da war die Welt um mich rum noch eine andere. Und ich finde halt dieser Moment in der Szene, die Auflösung, also es ist hinterher einvernehmlich. Aber dieser Moment hat mir diesmal nicht gefallen.
Mhm.
Da kann man sicher wahnsinnig drüber streiten. Also ich habe mich dann natürlich auch bei dem Film so ein bisschen eingelesen, und es gibt ja auch verschiedene Deutungen. Genau zu diesem Punkt gibt es halt unglaublich viel unterschiedliche Deutungen. Die einen, die sagen halt, dass diese Pause im Prinzip bedeutet, dass er eigentlich erkannt hat, was er ihr gerade antun will, und deswegen unterbricht und sie dann quasi zum aktiven Part wird und sagt, so, jetzt will ich aber, und deswegen sagt, du hast zwar angefangen, aber ich bring's jetzt zu Ende, und dann kannst du hinterher gucken, wie du damit klarkommst. Und das ist, da gibt's natürlich dann 100 verschiedene Lesarten und Deutungsarten, und welche da dann am Ende richtig ist, kann ich dir auch nicht sagen. Ich kann dir nur sagen, dass die Szene per se heute für mich auch sehr unangenehm zu sehen war.
Ja, ja. Ja. Und das ist ja okay, das ist unangenehm, und ich erhebe nicht den Anspruch, dass meine Perspektive darauf die korrekte ist, aber das, genau, also es hat mir heute weniger gegeben und habe ich unangenehmer empfunden, genau, das trifft es ganz gut. Wie war es bei euch, Emo, Andreas?
Ich muss ehrlich sagen, ich habe mich bisher nie so wirklich an dieser besagten Treppenszene so aufgehalten. Also ja, klar hat man da, also ich verstehe die Interpretation und die Bewertung halt auch für einen Film, der fast 20 Jahre alt ist, und denkt dann halt auch immer so an, was weiß ich, so alte James Bond Filme, diese kritischen Szenen mit Sean Connery damals, weil ich die vor einiger Zeit erst mit meiner Frau geguckt habe. Und wir uns da auch in manchen Szenen, vergleichbaren Szenen, nicht so expliziten, aber halt vergleichbaren Szenen, wo James Bond halt dem Bond-Girl seinen Willen aufdrückt, halt auch fragend angeguckt haben und gedacht haben, das würde heute wahrscheinlich Gott sei Dank nicht mehr so aussehen, habe ich mich an der Szene jetzt nicht so aufgehalten. Deswegen bin ich gerade sehr gespannt und überrascht und unterhalten, wie krass viel Aufmerksamkeit diese Szene tatsächlich bekommen hat, weil so habe ich das bisher gar nicht wahrgenommen, muss ich sagen.
Ja. Wofür die Szene stand, war mir auch ziemlich klar, da habe ich dieselbe Interpretation wie du, Steffen, also auch über den kompletten Verlauf des Films. Ich glaube, der einzige Gedanke, den ich jetzt hatte, wo ich es nochmal neu gehört habe, war, ach ja, da ist schon länger her, dass das gedreht wurde, weil ich es genau deswegen, weil ich es halt auch leicht unangenehm fand, mir das anzugucken.
Aber ich glaube, das sollte es ja auch sein, oder? Das soll ja nicht angenehm sein, oder soll ja nicht stimulieren,
aber nicht,
das soll ja
unangenehm sein. Aber nicht aufgrund dessen, was da körperlich passiert,
ja.
Sondern was so dazwischen, was die Zwischentöne dahinter sind. Was so ein bisschen die Botschaft hinter der Situation ist.
Das meine ich
ja. Ja, genau. Ja. Mhm. Und ja, ich glaube auch, das wird man heute so nicht mehr drehen, zum Glück. Und ist wahrscheinlich mit einer der Szenen, die am schlechtesten gealtert sind in dem Film.
Ja. Unbedingt. Dann, was ich noch dann diesmal beim Gucken dachte, ist, dass diese Langsamkeit, mit der das Ganze umgesetzt wurde, dass tatsächlich auch das Casting dem entspricht. Emo hatte vorher mal gesagt, ist irgendwie auch nicht so wahnsinnig gut geschauspielert. Alles wage ich kaum zu beurteilen, weil ich habe irgendwie so das Gefühl, dass Cronenberg das so haben wollte, dass da quasi auch in den Gesichtern der Leute wenig passiert, weil ich meine, Viggo Mortensen, der hat nur diesen in Beton gegossenen einen Ausdruck, deswegen passt
er.
Deswegen passte er da perfekt rein. Aber auch bei den anderen ist eigentlich sehr wenig passiert, was jetzt so, selbst als der Junge wütend wird, das ist so ein ganz kurzes Aufwallen, und danach ist dann aber auch wieder praktisch alles, was irgendwie Dynamik sein könnte, aus seiner Mimik verschwunden. Die Frau spielt das alles immer in ein und derselben Reihe runter. Und ich denke, die können gar nicht alle so schlecht spielen, dass die nur das können. Möglicherweise war das die Vorgabe. Wissen werden das natürlich nur, wenn wir Cronenberg selber zum Podcast dazu holen und ihn dazu befragen. Aber es hat halt dieses Unbewegte dieses Films für mich einfach bis praktisch in die Schauspielerei durchgezogen, was es dann schon fast wieder ja zu einem Kunstfilm macht. Aber ich fand ihn halt trotzdem echt langweilig jetzt beim nochmal gucken.
Aber ich finde genau der Aspekt macht es, wo die Familie, finde ich, so schwer fassbar ist. Also die gehen teilweise so gelangweilt miteinander um aufgrund des Schauspiels, dass ich es dann am Ende doch nicht abnehme, dass sie so eng beieinander stehen, wie es mir am Ende des Films suggeriert wird.
Ich hatte die ganze Zeit das Gefühl, dass es wirklich forciert war und dass es halt so eine Klischee-Familie sein sollte. Dass das nicht irgendwie, wir stellen das jetzt so dar, von wegen, weil wir uns das so vorstellen, um halt den Kontrast zu dieser gewaltvollen Welt halt noch mehr zu unterstreichen, sondern dass das wirklich ganz bewusst so in diese Klischee-Rollen reingehen sollte. Also du hast halt den Familienvater, der halt einen Diner betreibt, du hast den Sohn, der zu Hause gegen in der Schule versucht, gegen Schläger klarzukommen und da immer gemobbt wird, aber halt trotzdem immer einen flotten Spruch auf der Tasche hat und halt auch deutlich intelligenter ist als derjenige, der ihm versucht, das Leben schwer zu machen, was ja auch in dieser einen Szene da vor dem Spind deutlich gemacht wurde. Du hast die kleine Tochter, die noch viel zu klein für alles ist und gar nichts mitbekommt. Und natürlich die ihre Familie lebende Ehefrau, wo man gar keine Ahnung hat, was die eigentlich die ganze Zeit macht, abgesehen vom Familienleben, halt wo die der Charakter kriegt ja nicht mal mehr die Aufmerksamkeit dahingehend, wie die eigentlich so ihren Alltag bestreitet, das merkst du ja gar nicht, da wurde nichts unterfüttert mit der Story, das ist so klischeehaft, auch diese Frühstücksszene am Anfang schon, als Aragorn unten sitzt in der Küche und sein Müsli isst und komisch guckt, weil sein Sohn zu spät zur Schule kommt, das ist halt so. Ja, ich weiß nicht, das ist 10 Jahre früher wäre das in einer Alf-Episode drin gewesen, ja. Das ist so volles Frontal klischeehaft. Und ich dachte, also für mich fühlte sich das so an, dass sie das ganz bewusst gemacht haben. Ja, deswegen habe ich das schon fast amüsant aufgenommen. Und daher fand ich diesen Punkt, das ist das, was ich meine mit dieser Familiendynamik, diese Reflexion, wie geht man damit um, diese Frage, die ich mir die ganze Zeit gestellt habe, die der Film eigentlich gar nicht geliefert hat und auch nur angeschnitten hat vom Thema, aber das fand ich das Interessante daran, wie geht man damit um, wenn dieses heile Familienleben, was man so kennt, was man in irgendeiner Form ja vielleicht auch selbst durchlebt, so auf einmal sich in Schall und Rauch auflöst, weil du mit irgendwas konfrontiert wurdest, was gestern noch nicht da war und dein gesamtes Leben im Kopf steht. Und
aber ist das bitte? Ist das nicht genau das Problem, dass der Film die Frage nicht stellt und auch die Antwort nicht liefert, sondern das einfach nur plätschern lässt? Weil das ist ja das, was ich meine. Eigentlich hat in dieser Familie für mich gar keine Dynamik stattgefunden. Und ich glaube schon, dass Cronenberg dieses Abziehbild so darstellen wollte. Und ich glaube auch, dass er tatsächlich deswegen den Schauspielern gesagt hat, macht mal so wenig wie irgendwie möglich, damit dann auch eben diese
Vorstellung, ja?
diese krassen Bilder der blutigen Action-Szenen, dass die dann eben auch noch mehr wirken. Aber das ist ja tatsächlich etwas, was eigentlich an dieser Familie total vorbeiläuft. Und das ist eigentlich genau das, was ich finde, was in dieser Schlussszene dann auch wieder zum Tragen kommt. Ich meine, letzten Endes sitzen sie alle wieder am Tisch. Die Tochter, die von all dem nichts mitbekommen hat, stellt ihm den Teller hin. Die anderen schauen etwas betroffen auf ihren Teller. Und klar, wie die Zukunft aussieht, ist offen. Aber schon davor war es ja so, dass die Frau ihn wegstößt und trotzdem nicht wegstößt, dass der Sohn und er einen Streit haben, aber der irgendwie auch nicht anders ist als irgendein ein sonstiger Streit zwischen Vater und Sohn. Also ich sehe überhaupt nicht, dass da dieses Umkrempeln des Lebens, das du ja immer betonst, dass das wirklich einen größeren Impact auf die Familie gehabt hätte, sondern eigentlich läuft das alles weiter wie davor, nur mit mehr Blut.
Ja.
Vielleicht lehne ich mich weit aus dem Fenster, wenn ich sage, Schauspiel war das, was mir am Film nach wie vor ziemlich gut gefallen hat. Also ich habe den insbesondere William Hurt gegen Ende, aber auch dem Paar und dem großartigen Ed Harris, der eigentlich auch ein Schnitzel spielen kann, mir macht das Spaß.
Der hat für bei mir auch einen Softspot.
Das finde ich alles ziemlich klasse. Ich habe es tatsächlich so empfunden und so verstanden und so interpretiert, dass die tatsächlich stellenweise schlechte Schauspieler sein sollen. Denn dieses unter der Oberfläche lauernde, brutalere, archaischere Ich, das soll das Eigentliche sein. Und diese Familienrolle und dieses Familienidyll ist ja eine Rolle, die gespielt wird, die vorgelebt wird. Und dass man deshalb im Grunde versucht, eine Maske aufrechtzuerhalten und dieses Aufrechterhalten der Maske für uns brüchig und nicht besonders gut funktionierend aussehen soll. So habe ich das verstanden und fand dann am Ende auch diese Tischszene sehr rührend, weil ich glaube, die meisten Eltern kennen das aus einer Familie, dass man in Situationen ist, wo es untereinander in einer Partnerschaft gekracht hat. Und wenn man Kinder hat, man dann aber trotzdem sich irgendwie auf die Lippe beißt und versucht, den Betrieb anders aufrechtzuerhalten, als man es vielleicht noch als Paar getan hat, bevor Kinder da waren. Und sich da eher zu fangen, statt eine Konfrontation weiter auszutragen. Das hat mich dann schon berührt.
Das meinte ich damit. Ist diese Dynamik. Aber
genau, also das verstehe ich
auch. Ich fasse diese, ja.
Ich glaube, dass der Film uns heute so viel weniger beeindruckt und für uns so viel plätschernder daherkommt, weil das ist jetzt eine gewagte Vermutung von mir vielleicht. Ich glaube, dass der Herr Cronenberg davor ziemlich viel asiatisches Kino, sowohl Anime als auch asiatische Actionfilme geschaut hat, so Rache-Actionfilme. Und dass er diese Erzählweise amerikanisch übersetzt hat und wir die heute aber aus viel mehr Anime und aus viel mehr in der westlichen Welt groß gefeierten gewalttätigen Rachekino, um nur Oldboy als Archetypen jetzt zu nennen, wir da eine ganz andere Schlagzahl, eine ganz andere Intensität gewohnt sind. Das ist mein Eindruck.
Ja, obwohl Oldboy ja älter ist als History of Violence.
Ja, aber das ist ja trotzdem etwas, was was nicht unmittelbar nach seinem Erscheinen in Asien in der westlichen Kultur so riesige Wellen geschlagen hätte.
Ja, das stimmt. Naja. Okay. Haben wir noch was zum Film oder wollen wir uns dem Comic widmen?
Ich hätte noch eine Anmerkung zum Film, was ich irgendwie so am Ende dachte. Der Bruder unseres Helden, Joey Cusack, der ist der große Gangsterboss, der ihn ja da auch in diese brüderliche Falle am Ende da reinlockt. Habe ich dann auch so gedacht, für so einen Gangsterboss ist der aber auch der schlechteste Schütze aller Zeiten, weil er es nicht geschafft hat, seinen Bruder aus 3 Meter Entfernung mit 6 Schüssen auch nur ein einziges Mal zu treffen. da muss ich dann auch wieder sagen, wow, der könnte aber echt auch einen Stormtrooper spielen.
Gut, dass du den Bruder nochmal ansprichst. Also was ich jetzt nicht so negativ bewertet habe, aber was mir zumindest aufgefallen ist, dass halt auch die gesamte Motivation hinter Richies Verlangen, seinen eigenen Bruder jetzt zu töten, halt nicht so wirklich klar wird. Also warum? Ich meine, ich habe selbst einen Bruder. Ja, die Motivation jetzt wirklich zu sagen, okay, wir haben uns 20 Jahre nicht gesehen, du bist abgehauen, damals ist totale Scheiße passiert und du hast ein neues Leben aufgebaut, du hast Familie, du hast fucking Kinder. Komm jetzt bitte hierher, weil ich will dir unbedingt ins Gesicht schießen. Die Motivation, die habe ich null greifen können.
Ja, aber das erklärt er doch.
Ja, aber die Motivation, also das ist genauso unlogisch, wie dass er nicht trifft. Und ich glaube da, und das ist eigentlich die schöne Überleitung zum Comic, weil sich ja da der Film dann doch auch vom Comic sehr weit weg entfernt, während er am Anfang, finde ich, sehr, sehr, sehr nah am Comic dran ist, also so bis zur Hälfte ungefähr. Ja. Und ich glaube, dass, ich weiß nicht genau, warum man das die Geschichte so abgeändert hat, aber ich glaube, dass tatsächlich dieser Motivationsbogen hinter den Handlungen des Bruders, dass der so schwammig daherkommt, weil er eigentlich nicht zur Ursprungsgeschichte gehört.
Ja, also er hat ja als Motivation jetzt lediglich gesagt, du hast damals so viel Scheiße gebaut und das muss bezahlt werden, ich musste hinter dir aufräumen. Ja.
Nee, aber er sagt ganz konkret, dass der das jetzt nicht gerne macht, aber dass ihn umzubringen auch notwendig ist, um sich wieder Respekt zu verschaffen und um im Grunde ja bei der Obrigkeit dieser Verbrechensorganisation wieder etabliert zu sein.
Ja,
oder habe ich das falsch in Erinnerung?
Nein, das hast du schon richtig in Erinnerung, aber es stimmt natürlich von dem Gesamtauftreten her nicht, weil er ist ja offensichtlich jemand innerhalb dieser Organisation. Er ist ja nicht irgendwer. Ja. Also ich weiß nicht genau, was er damit wirklich bezwecken will, und auch diese Rachegeschichte, du hast damals so viel Scheiße gebaut und so weiter. Also da hätte man dann vielleicht etwas mehr ausführen müssen, wo eigentlich genau diese Probleme zwischen den beiden lagen, genauso wie dann die Frage natürlich gestellt werden muss. Jemand, der solche Ressourcen hat, dass der seinen Bruder dann nicht früher auftreiben konnte, sondern erst warten musste, bis der mit einem Bild in der Zeitung war, was allerdings eine Lokalzeitung ist. Also der kann auch nicht alle Lokalzeitungen Amerikas durchforstet haben, ob irgendwann mal ein Bild seines Bruders drin ist. Also das ist schon so, wo ich dann auch so da sagen muss, ja, klar, kann man sich so hinkonstruieren. Im Comic ist das aber schon alles ein bisschen stringenter zum Ende hin durchorchestriert.
Ja, aber das haben wir ja schon viel früher im Film, wenn man auch drüber nachdenkt, was hat er in seiner Vergangenheit gemacht, hat er sich da mit seiner Frau nie drüber unterhalten, da gibt's ja immer wieder so Plotholes, die man einfach so hinnehmen muss. Und dasselbe sehe ich bei dem Bruder halt auch, man muss einfach hinnehmen, dass er in dem Moment als einzigen Ausweg nimmt, ihn umbringen zu müssen.
Das meine ich, das hat man halt dann so einfach als gegeben hingenommen, aber eigentlich, wenn man so drüber nachdenkt, denkt man, warum jetzt? Ja, gut, er war jetzt in der Zeitung, dadurch weißt du, dass dein Bruder noch lebt, dann drehst du die Zeitung um und haust sie weg und dann musst du das nicht tun, was du jetzt gerade tun willst. Der ist doch Blödsinn. Der ist ja nur dahin gekommen, weil er Kontakt aufgenommen hat, also weil Richie Kontakt aufgenommen hat. Hätte er das gelassen, hätte sein Bruder weiterleben können oder hätte ihn weiterleben lassen, besser gesagt. Ja. Irgendwie ergibt das nicht so wirklich Sinn, ne?
Ja, ich versuche ja eigentlich die ganze Zeit damit nur dann endlich mal auf die Differenzen zwischen Film und Comic zu leiten. Weil die Motivation in dem Comic am Ende ist natürlich eine ganz andere, weil da ist ja sein Bruder nicht sein Gegenspieler, sondern da ist er ja ein Multiplikator für das, was am Ende dann kommt. Und da wird ja das praktisch von einer Geschichte, wo er sich gegen die Bösen erwehren muss, wird es ja dann plötzlich zu einer Revenge, also zu einer Rache-Geschichte. Das heißt, da haben wir einen eigentlich cleveren Plot-Twist zum Ende hin, der dann natürlich auch diverse Sachen wieder auffängt, die in seinem Verhalten drinstehen. Und das fällt in dem Film halt alles weg.
Ja. Wie ziehen wir das auf? Also, wie gesagt, bis zur Hälfte, hast du ja schon angesprochen, ist es inhaltlich nahezu deckungsgleich. Also, im Comic ist es halt keine Verbrecherfamilie in Philadelphia, da ist es, glaube ich, New York, da ist es nicht die irische Mafia, sondern im Comic sind es halt, ich glaube, die italienische Mafia, mit der er früher zu tun hatte. Die Namen sind auch ein bisschen verändert. Im Comic hat er auch einen Finger verloren, mit dem er nachher identifiziert wird, glaube ich. Da haben sie dann auch den DNA, glaube ich, von dem abgehackten Finger genommen, wodurch sie dann nachher seine Identität auch direkt bestätigen konnten und so. Also alles so viele kleine Plot-Elemente, bereits auch in der ersten Hälfte, die stark vom Film dann nachher unterscheiden, aber der Verlauf ist erstmal ähnlich. Also halt das mit den Verbrechern im Diner, dadurch wird er dann berühmt, die ehemalige Verbrecherorganisation oder seine ehemalige Verbrecherorganisation wird dadurch auf ihn aufmerksam, kommt ins Diner und so weiter. Aber als es zur Hintergrundgeschichte kommt, als er dann halt auch seiner Familie oder seiner Frau gegenüber reinen Tisch macht, da stellt sich dann raus, dass es ja eigentlich so war, dass er mit seinem, das war nicht sein Bruder, das war, glaube ich, sein bester Freund, ja, wenn ich es recht in Erinnerung habe, so ein Heist abgezogen hat, die italienische Mafia abziehen wollte, dabei jemanden, ein hohes Tier getötet hat, sein bester Freund mit dem erbeuteten Geld gewaltig auf den Putz gehauen hat, dadurch aufgeflogen ist und der Mafia nachher zum Opfer fiel und vermeintlich tot war. Und er dann untergetaucht ist aus der Not, um sich dann ein neues Leben aufzubauen. Und das ist ja erstmal ein komplett anderer Background, der dann kommt. Und der Verlauf, wenn er dann zurück nach New York geht, also hier in New York und nicht Philadelphia wie im Film, um da den reinen Tisch zu machen mit der Familie oder beziehungsweise mit den verbleibenden Gangstern und dem besagten Plot-Twist, wo sich dann rausstellt, dass sein Freund gar nicht tot ist, sondern lebt und 20 Jahre lang am Bett gefesselt gefoltert wurde. Das ist halt auch ganz, ganz andere Gewaltelemente, die nochmal ein Vielfaches heftiger sind. Also empfand ich zumindest so, auch wenn sie von den Zeichnungen her gar nicht so explizit waren. Aber so habe ich es zumindest in der Beschreibung her wahrgenommen, als das jetzt im Film war. Und da kommt dann halt auch auf die Frage auf, oder ich habe mir die Frage zumindest gestellt, was wäre gewesen, erstens, warum haben sie es geändert? Und war es möglicherweise, weil der Film sonst zu heftig und zu brutal fürs Mainstream geworden wäre? Was meint ihr?
Ich glaube, einmal war Umfang eine Sache, weil wir haben noch nicht erwähnt, dass, obwohl er für uns ziemlich einhellig sich gezogen hat, der Film gerade mal 90 Minuten geht.
Ja.
Dann, also das ist schon eine besondere Leistung, dann gezogen zu wirken irgendwie. Und ich glaube, dass Gewaltdarstellung ein kleineres Problem war. Ich glaube, dass es wirklich eine bewusste Entscheidung von Cronenberg und Drehbuchautor war, die Aussage zu verknappen und so die Essenz daraus zu schaffen, ohne diesen Rückblick und die Konsequenz in der Vergangenheit, also dieses Finale, was sich dann da abspult. Ich glaube, dass das bewusst gestrichen werden sollte und zusammengezogen werden sollte mit diesem Bruder. Und ich finde auch, dass das nicht besonders elegant gelungen ist.
Was ich bemerkenswert fand, ich habe ja bisher nur so die erste Hälfte von dem Comic gelesen. Er hat ein komplett anderes Pacing. Es ist viel, viel schneller und viel flüssiger gelesen, als der Film geguckt. Was natürlich auch daran liegt, am Anfang lernen wir nicht erst ihn und seine Frau kennen, sondern es kommt ziemlich schnell zu dieser Szene in seinem Café. Aber also mir kam es zumindest so vor, dass der Comic eine viel höhere Erzählgeschwindigkeit hat, als es der Film am Ende
unbedingt,
hatte. Und das hat mir daher viel mehr Spaß gemacht als der Film.
Ich fand also den Comic jetzt beim Lesen auch deutlich kurzweiliger. Ich fand den auch tiefgründiger und auf viel mehr Ebenen dargestellt als den Film. Und was wirklich traurig ist zu sagen, wenn halt jemand wie Cronenberg da Regie geführt hat, wobei man sagen muss, das Drehbuch, das hat ja nicht er verbrochen, sondern das hat Josh Olson verbrochen, der so tolle Sachen wie zum Beispiel Warlock, Satans Sohn oder California Dream auch als Drehbuch gemacht hat und überhaupt nur, lass mich kurz schauen, nur ganz fürchterliche Filme gemacht hat. Das ist
Warlock, Satans Sohn ist kein fürchterlicher Film.
Das ist korrekt.
Naja,
gut. Ich ist es auch ein Film deiner Jugend?
Ich mag auch Trash, also von daher.
Einen dicken Freund von mir, und das sage ich mit meinem Kampfgewicht, jahrelang damit aufgezogen, dass er das einzige ungetaufte Kind in unserem Umfeld war, und habe immer, wenn er was Dummes gesagt hat, ihm gesagt, dass ich gleich fliegen werde, weil zur Erklärung für alle, die dieses Juwel der amerikanischen Filmkunst nicht gesehen habe, der Hexenmeister, gespielt vom verstorbenen Julian Sands, braucht das Fett eines ungetauften Kindes, um fliegen zu können. Und dessen hatte nicht nur ich viel und habe es noch heute, sondern auch dieser Freund. Ja, aber zurück.
Lecker, lecker.
Ja, also es ist ja, wie gesagt, auch ich schaue gerne solchen Trash und ich schaue gerne vor allem Fantasy und Horror-Trash aus der Zeit und früher. Von daher, man kann sich das schon mal besoffen bei einer Party anschauen.
Ja klar, das ist Kunst ist was anderes. Aber ich fand auch das Erzähltempo deutlich angenehmer und ich bin auch mit vielem besser mitgekommen. Das große Problem, was ich mit diesem Comic habe, das übrigens von John Wagner geschrieben ist, einem der Mit-Creator von Judge Dredd, mit Carlos Esqueda zusammen hat er das wohl gemacht. Und heißt es eigentlich 2K oder 2000 AD, Steffen? Weißt du's? Wie sie sprechen?
Das heißt, naja gut, also manche sagen schon 2K AD, aber eigentlich heißt es 2000 AD. Ja. Also wenn nämlich mit Engländern drüber gesprochen haben, haben sie 2000 AD gesagt, aber vielleicht auch für mich als blöden Deutschen, damit ich es besser verstehe. Hey, 2K, was? Also, ja, ich würde behaupten 2000 AD, aber es kann auch sein, dass man mich einfach immer dumm gehalten hat.
Nee, glaube ich nicht. Das bist du ja nicht. Aber, also worauf ich hinaus wollte ist, Skript fand ich gut, ich habe es aber ähnlich wie der Andreas nicht ganz gelesen und bei mir war es kein Zeitmanagement-Problem, sondern eine bewusste Entscheidung, weil das Artwork überhaupt nicht mit mir spricht. Und ich habe das sehr, sehr große Problem, dass das Artwork, das mir ziemlich wenig Nuancen in Mimik gibt, nicht zu etwas passt, bei dem es so viel um die Gefühle von Menschen geht. Also das war mein großes Problem mit diesem Buch, was ich sonst in vielen Nuancen deutlich besser fand als den Film. Aber ich habe es durchs Artwork nicht geschafft und dann irgendwann kapituliert.
Ja, guck mal, ich habe heute dazugelernt. Ich habe es nicht weitergelesen, weil ich bis Seite 60, 70 dachte, ja, kenne ich ja schon. Und ich habe jetzt einen Eindruck vom Comic gewonnen und habe das halt kurz danach gelesen, ich glaube einen Abend später, und hatte dann wenig Motivation, dieselbe Story mir einfach nochmal durchzulesen und habe dann wieder woanders zugegriffen. Werde das jetzt aber auf jeden Fall nachholen, wenn da das Ende anders ist.
Also ich verstehe aber, was du meinst wegen dem Artwork. Das sind mir auch am allerwenigsten gefallen. Hätte ich nicht gewusst, dass hier plottechnisch eine andere Entwicklung noch kommt ab der Hälfte, weil ich es einfach vorher schon mal mir angelesen habe, dass das so sein soll, hätte ich wahrscheinlich genauso wie Andreas einfach abgebrochen, weil als ich ihn jetzt vor ein paar Monaten, ein paar Wochen das erste Mal gelesen habe, weil das Artwork ist wirklich Special Interest, aber der Plot-Twist und der andere Verlauf, der schon beinahe Brubaker-eske Züge hat vom Crime-Genre her. Auch wenn ich die Frauenfigur immer noch wahrscheinlich noch klischeehafter finde als im Film, fand ich den Comic auch besser. Gerade weil es jetzt für mich auch frischer war und überraschender war und der Plot-Twist mit dem Freund zum Ende war überraschend heftig, gory. Ja.
Ja. Ja, also zeichnungstechnisch stimme ich euch komplett bei, hat auch da nicht meinen Taste getroffen. Ich habe den sehr lange nicht gelesen, weil er mir artworkmäßig nicht gefallen hat, aber ich habe mir irgendwann ja abgewöhnt, Comics nicht zu lesen, weil ich mit dem Artwork nicht klarkomme, weil mir dann auf die Art und Weise wirklich sehr viele Perlen verschlossen geblieben sind, wo man dann einfach sagen muss hinterher, es sind einfach grandiose Stories und manchmal sich dann auch die Erkenntnis ergibt, dass das Artwork perfekt zum Comic passt. Auch in dem Fall würde ich sagen, das Ganze ist ja so ein bisschen Crime Noir-mäßig aufgezogen. Und wenn man so die Sachen von Howard Chaykin aus der Zeit kennt, die sind auch sehr ähnlich in dem Stil. Und ich glaube, dass das tatsächlich so eine Stilistik ist, die da dazugehört. Ich persönlich hätte mir da auch gerne, ich glaube, es hätte schon viel dazu beigetragen, wenn es eine kolorierte Version gäbe. Ich weiß gar nicht, gibt es eine kolorierte Version? Keine Ahnung.
Meines Wissens.
Nicht das Süßeste. Aber das Schwarz-Weiß, da ist natürlich teilweise einfach, also wie du sagst, der Gesichtsausdruck und so weiter ist da auch ein bisschen schwierig. Und teilweise sind auch die Figuren schwer voneinander zu unterscheiden. Ein Problem, das ich ja ganz oft auch in Manga habe, wenn die Leute alle ähnlich und dann schwarz-weiß aussehen, dann ist es manchmal für mich so, wer soll das jetzt sein? Wer ist das jetzt? Da bin ich bei dem auch 2-3 Mal hängen geblieben und dachte dann so, ja, da muss ich jetzt, glaube ich, nochmal 2 Seiten zurückblättern, um mir den Bezug ein bisschen herzuholen. Und dabei ist das Cast ja nicht unüberschaubar groß. Also von daher, da gibt's schon etwas, wo ich dann sagen würde, ja, ich verstehe, wenn jemand sagt, mit dem Artwork komme ich nicht klar.
Ja. Ja. So, aber wollen wir Comic und oder nur Comic oder auch den Film empfehlen für unsere HörerInnen da draußen oder eher nicht? Was sagt ihr? Comic auf jeden Fall, würde ich sagen. Klang jetzt zumindest so.
Inhaltlich ja. Ich glaube visuell, also ich verstehe komplett, was Steffen sagt. Und ich habe das auch schon oft gemerkt, dass man manchmal so ein bisschen gegen ein Artwork, was nicht gleich mit einem kompatibel ist, ankämpfen muss, um dann hinterher zu sagen, doch, das passt super. Ich hab's erst, und ich glaube, das haben wir auch in vielen Besprechungen schon so eine Erkenntnis gewonnen. Aber ich habe es da echt nicht geschafft, weil ich die ganze Zeit nach den Figuren, nach den Gefühlen der Figuren gesucht habe, die auch häufig bewusst nicht im Dialog gewählt ist und die nicht gefunden habe und dann auch nicht so richtig connected habe. Und ich glaube, da muss man tatsächlich mal reinschauen und querlesen und irgendwie vielleicht Proben im Internet suchen, ob man sagt, da kommt man drauf klar, das möchte man versuchen. Dann ist es so eine Crime-Geschichte und Rache-Geschichte und auch so irgendwie so ein bisschen epochal auch, also so ein bisschen in Tradition von so alten Gangster-Epen, weil es eben so einen großen Zeitraum umfasst mit so großen Zeitsprüngen, dass man als Genrefreund, glaube ich, echt toll finden kann, wenn man visuell drauf klarkommt. Film, würde ich persönlich sagen, ist schlecht gealtert, weil das, was in diesem Film gemacht wird, so sehr ich Cronenberg für manche Sachen schätze, in modernen Serien und in asiatischen Spielweisen heute sehr viel besser gemacht wird und nicht mehr so richtig doll sehenswert ist in meinen Augen.
Müssen wir mal bedenken, wie gut, wie schlecht der Film jetzt tatsächlich wegkommt, ja, und das ist William Hurt ist alleine für seine Performance in dem Film, wo wir sagen, dass der zum Großteil gar nicht mal so gut gespielt ist, glaube ich, Oscar nominiert gewesen. Ne?
Der Film hat zahlreiche Preise gewonnen, aber darum geht, wir sind ja jetzt keine Kinokritiker,
sondern
wir sind halt Comic-Nerds, die halt Filme, alte Comic-Verfilmungen sich nochmal anschauen, um zu schauen, wie ist denn das heute? Ist das immer noch geil?
Ja.
Und das fand ich definitiv nicht.
Wenn man sich überlegt, was alles Oscars bekommen hat, ist das ja auch nicht zwingend ein Qualitätskriterium.
Das stimmt, ja.
Ich habe mir tatsächlich so im Vorfeld so ein bisschen überlegt, wie ich diese Frage, die ja kommt, beantworten werde. Und mein ursprünglicher Impetus war, vergesst den Film, lest den Comic. Und irgendwie so auch im Laufe unseres Gesprächs bin ich jetzt eher zum Schluss gekommen, dass es halt allein auf meinem Pile of Shame so viele gigantisch gute Comics gibt, die ich noch zu lesen hätte, dass ich jetzt eigentlich niemandem sagen würde, lest den Comic, damit habt ihr tatsächlich so einen Meilenstein der Geschichte euch dann reingezogen, sondern ich würde eher dazu tendieren zu sagen, also den Film braucht man gar nicht und den Comic, wenn ihr drüber stolpert, lest ihn gerne, aber müsst ihr jetzt auch nicht danach suchen.
Ja, da würde ich mich tatsächlich anschließen. Denn beim Comic ist es auch noch schwer, also wenn ihr Deutsch lesen wollt, wird es noch schwerer, dann geht's euch wie Steffen, man findet den Comic einfach nicht.
Ohne ihn zu haben.
Zu uns hat der Steffen ihn aber auf Deutsch zu Hause. Das ist schon das ist ein anderes Schwierigkeitsgrad-Level.
es scheint mir nicht so zu sein. Denn Panini hat den damals auf 999 Exemplare limitiert. Und die Limitierung scheint jetzt über die Jahre wirklich zuzuschlagen. Also ich hatte auch versucht, den noch irgendwo auf Deutsch zu bekommen. Keine Chance, hab ihn dann digital auf Englisch geholt. Da wird man wahrscheinlich auf die englische Variante ausweichen müssen. Aber ich bin ganz bei Steffen, wenn euch das total anspricht, dann lest lieber den Comic, als den Film zu gucken. Wenn ihr beides an euch vorbeigehen lasst, werdet ihr, glaube ich, nicht so viel verpasst haben.
Ja, auf jeden Fall. Also das ist ich sage tatsächlich, trotz allem und gerade, weil es nochmal ein Cronenberg-Film ist und es ja auch viele Zuschauerinnen geben wird, die da Komplettisten sind und sagen, es ist ein Cronenberg-Film, also will ich das mal gesehen haben, wenn ich die Chance dazu habe. Das heißt, wenn der irgendwo mal auf einem Streamer oder sowas verfügbar ist, wo ihr gerade ein Abo habt, der Fernseher wird euch nicht explodieren, wenn ihr den guckt. Da gibt's schon ein paar Elemente, über die man dann mal diskutieren kann, aber nicht muss. Und dasselbe ist beim Comic wahrscheinlich auch der Fall. Vielleicht noch ein bisschen mehr. Der ist auf jeden Fall lohnenswerter, aber ihr werdet euch nicht in den Schlaf bringen, wenn ihr beides nicht konsumiert habt.
Da gehe ich auch komplett d'accord mit, ja.
Steffen, du hast von einer riesigen Liste erzählt.
Ja, es ist wirklich ein Problem. Seit wir dieses Format angefangen haben, habe ich mich nochmal tatsächlich, also ich war schon immer ein großer Fan von Comic-Verfilmungen und weiß auch von Dingen, wo ich dann schon mit Menschen eines Kalibers von Olli Kalkofe reden muss, um Leute zu finden, die diese Sachen überhaupt kennen, die ich dann da
Oh Gott.
ausgegraben habe. Man muss echt sagen, also Olli Kalkofe kennt alles. Also es gibt, glaube ich, überhaupt keinen Film, den der nicht kennt. Selbst so ein paar Dinge, die dann wirklich nur im Giftschrank gelandet sind, die dann wirklich so nur auf Umwegen damals dann auf Schwarz Videokopien irgendwie die Runde gemacht haben und heute dann nochmal so als Spätveröffentlichungen rausgekommen sind. Und da muss man einfach sagen, da habe ich mir so eine Liste erstellt und die wurde immer länger und länger und länger. Und dann habe ich so gedacht, verdammt, das ist aber jetzt aber blöd, weil mit unserer Frequenz, die wir hier an den Tag legen, da werden wir noch Jahre daran zu knapsen haben. Vor allem, weil ich ja nicht jedes Mal Filme vorschlage, sondern wir ja reihum gehen. Und das ist so ein bisschen,
Ah.
ich habe eine gewaltige Liste. Ich habe eine gewaltige Liste an Filmen, die wir eigentlich besprechen sollten.
Ja, Strukturen und Konstrukte sind dafür da, um geknackt zu werden, also ganz entspannt. Was hättest du denn gern als erstes, beziehungsweise als nächstes?
Ich war noch gar nicht dran. Jetzt hat
Ja,
jeder einen
stimmt. Ja,
Ausflug
fuck,
von mir.
eben.
Aber ich
Es ist schön,
wollte
Strukturen
eigentlich.
aufzubrechen, aber wenigstens einer sollte mal jemals dran gewesen sein, ne,
Ich
bevor ich
wollte
dann
eigentlich
euch
drüber
dominiere.
nachdenken,
Ja.
wegen Steffens tief sitzendem Wunsch und der brüderlichen Freundschaft, die uns verbindet. Habe ich gerade eigentlich drüber nachgedacht, ihm meinen Slot jetzt zu schenken, damit er seine Liste schneller, aber seine Andeutung
Macht dir Angst?
über Gespräche mit seinem Schläferzkumpel. Und wenn ich zurückdenke an unsere erste Sendung und daran, dass Andreas und ich uns die DVD von diesen 70er Spider-Männern auf Amazon legit legal gekauft haben und die mit so einem mit Buntstift bemalten Drucklabel irgendwie ankamen aus der Bild-Videoreihe, ich befürchte, dass wenn wir ihn jetzt lassen, dass es dann jedes anderthalbte Mal so eine Kacke ist.
Da kannst du aber einen drauf lassen. Ne? Das genau. Ich würde doch einfach mal sagen, wir machen mal in der Reihe weiter und vielleicht gelingt es jetzt ja, die Frequenz zu erhöhen und dann komme ich ja auch bald
Ja.
wieder dran.
Wäre denn der Thomas Jane Punisher auf deiner Liste gewesen?
Der Thomas Jane Punisher, der wäre insofern nicht auf meiner Liste gewesen, weil ich den schon so oft im Fernsehen angeschaut habe, dass der für mich jetzt so keine wirkliche Herausforderung darstellt.
Damn.
Gut. Wäre Howard the Duck auf deiner Liste gewesen?
Der ist tatsächlich auf der Liste, ja. Der ist tatsächlich auf der Liste. Nicht priorisiert, weil ich den Film unglaublich dämlich finde, aber er ist drauf, ja.
Wow.
Damit hat sich der Cast jetzt auch erledigt, was das betrifft.
Aber dann war einer meiner Wünsche auf deiner Liste. Dann würde ich mir den fürs nächste Mal wünschen, obwohl du den dämlich findest und mein Herz damit erneut gebrochen hat. Und was hältst du denn davon, wenn du jetzt, weil du wärst als nächster wieder dran in der Rotation, deinen Wunsch gleich mitgibst und wir uns ganz doll beeilen und beim nächsten Mal vielleicht zwei Aufnahmetermine hintereinander hinkriegen.
Okay, kann ich mal. Also es ist so, es sind in letzter Zeit ja auch ein paar tolle DVDs rausgekommen mit Filmen, die noch keiner jemals zuvor gesehen hat.
Gott
Oder
stehe uns bei.
also auf der einen Seite gibt es gerade so ein Marvel-Paket mit den beiden unglaublich schlechten alten Cap America-Filmen und dem Doctor Strange-Film, den es
Ach du
tatsächlich mal
Scheiße.
gegeben hat. Die beiden Cap America, die würde ich euch tatsächlich gar nicht vorschlagen, weil den einen, den gab es als Schläferz. Und auch wenn ich mich herrlich dabei amüsiert habe, glaube ich, ihr hättet ein ähnliches Empfinden wie zuletzt bei Spider-Man. Den zweiten Cap America, den fand sogar ich so schlecht, dass ich ihn nicht sehen wollen würde erst im Augenblick. Den Doc Strange, den habe ich selber noch nicht gesehen. Also ich habe zwar diese DVDs, die wirklich erst, glaube ich, vor 2 Monaten rausgekommen sind, die die habe ich da, aber ich habe den Doc Strange selber noch nicht angeguckt. Das wäre der eine Vorschlag, den ich hätte. Und der zweite Vorschlag, der wäre aber etwas, was es in Deutschland bislang noch gar nicht gegeben hat. Und zwar sind jetzt endlich auf Blu-ray nochmal rausgekommen die uralten Diabolik-Filme. Und zwar beide, das heißt, der zweite, der kommt erst noch, wenn wir das hier gerade besprechen, ist erst, glaube ich, erst im nächsten Monat da. Das ist wirklich diese, ich weiß gar nicht, von die sind, 1956 oder so, keine Ahnung. Also von dieser italienischen Trash-Comic-Serie Diabolik. Da gibt's eben auch Verfilmungen und die gibt's jetzt erstmals wieder oder überhaupt auf deutschen Träger. Und da gibt's auch ein paar, tatsächlich so limitierte Specials, wo noch ein Pocket-Comic dabei ist. Und die habe ich auch hier liegen, den ersten. Der zweite, wie gesagt, kommt erst noch. Und auf den freue ich mich auch schon, habe ihn noch nicht angeguckt, weil... Also beides uralte Schinken, sowohl der Doc Strange als auch Diabolik. Das eine geht so in die italienische Trash-Thriller, hatten wir jetzt eigentlich eher so Thriller-Noir-Sache. Das andere wäre natürlich dann wieder superheldig und ich glaube, dass der ganz, ganz, ganz schlecht ist.
Ich habe Schmerzen. ich möchte das Thema Doctor Strange aufgreifen. Der ist 1978 erschienen, ist korrekt, ja?
Ich glaube, ja, ja.
Ja, und ich darf zitieren, das Lexikon des internationalen Films meint dazu, dramaturgisch und tricktechnisch niveauloser Fantasyfilm gedacht als Pilotfilm einer Fernsehserie. Das klingt nach einem Meisterwerk.
Es ist ein Meisterwerk, garantiert.
Dann sollten wir ihn unbedingt gucken, ja.
Okay. Okay, dann heben wir uns Diabolik für etwas später auf. Und und dann übrigens, da wir es von Olli Kalkofer hatten, mit dem habe ich auch über unser Format geredet, der hat aber, glaube ich, auch schon 2-3 Mal reingehört. Der hat uns empfohlen, und das müssen wir unbedingt irgendwann machen, einen meiner absoluten Lieblings-Superheldenfilme. Tatsächlich, also im vollen Ernst, auch wenn ich vielleicht der Einzige bin, der ihn toll findet, aber Mystery Man. Den
Mystery Man liebe ich auch.
Ja, also da, wenn wir mal wieder was Gutes brauchen, können wir den machen.
Okay, also wir halten fest, für unseren nächsten Aufnahmetermin Howard the Duck und Doctor Strange von 78.
Wo kaufe ich die Scheiße denn?
Howard the Duck? Die DVD kostet 20 Euro.
Genau. Also die gibt's ja jetzt ganz neu. Und da, bei der Doc Strange hast du ja alle drei. Da sind die beiden Cap America auch noch mit drauf. Ist doch super.
Na dann, habe ich ja gespart.
Jetzt bei... Man könnte sich natürlich auch alles sparen, aber das ja, nicht im Sinne des Betrachters. Ich weiß nicht, Howard the Duck.
Den habe ich schon.
Das ist schön für dich.
Kauft. Ja. Kann man den auch leihen, den Doctor Strange, digital leihen? Weil ich weiß gar nicht, ob
digital
ich
den... Digital finde ich ihn gar nicht.
Okay.
Nee, die gibt's wirklich nur in dieser Kollektion und auch nur solange es die gibt. Also ich glaube, das war auch keine so wahnsinnig große Auflage.
Mhm. Dann ist die bestimmt bald ausverkauft.
Möglicherweise, wenn es nur 333 waren, wer weiß das schon so genau.
Ach, wie schön.
Gegner des Formats kaufen es gerade auf, um es zu verhindern.
Ja, so tun wir der Filmindustrie noch was Gutes.
Absolut.
Ja.
Na, ein bisschen freue ich mich ja auch drauf.
Da ist der Captain America mit drin, ja? Das sieht neu so aus.
Also müsste eigentlich sein. Also sollten eigentlich immer drei Filme drin sein, die beiden alten Cap America plus der Doc Strange.
Hm. Mhm. Nee, also ich gucke jetzt gerade beim großen A. Da gibt es die DVD halt für 20 Tacken und
Marvel Origins. Oder
Marvel Origins, genau.
Okay, ich habe jetzt nur nach dem Film gesucht.
Mediabook Blu-ray Disc plus zweifach DVD mit 29,95 sind Sie dabei.
Liebe Zuhörer, so viel habt ihr jetzt mal mitbekommen bei uns aus der Administration.
Ach, wir sind ja noch
on. Es gibt Variant-Cover dafür.
Ja, ja, du kannst den mit zwei verschiedenen Cap America und dann eben mit dem Doctor Strange haben.
Zart, das ist
jetzt, cool. Jetzt ist der Emo auch an Bord.
Na klar, ich bin voll gehalten.
Ich wollte mir auch alle drei kaufen. Ich habe mir dann nur den Doctor Strange gekauft.
Oh, harter Tag.
Ja, ja, also der Sammler in mir hat geschrien. Vielleicht muss ich das mit den anderen doch noch machen, aber Ja, vielleicht warte ich auch, bis sie dann irgendwann mal beim Rümpelheinrich für 5 € erscheinen, wenn sie, aber wahrscheinlich wird das bei der Auflage gar nicht passieren.
Nee, tatsächlich. Also da, es gibt ja auch ein Publikum für schlechte Filme.
Ja,
Habe ich gehört.
unbedingt.
Und ich freue mich nicht so sehr drauf, den Film zu gucken, aber ich freue mich sehr darauf, mit euch gemeinsam mich darüber zu ergehen dann.
Genau, darüber zu übergeben. Das ist, ich glaube, das kriegen wir hin.
Ich
Sehr
glaube auch.
gut. Na gut. Dann war's das für heute, nehme ich an.
Das klingt ganz so.
Ja.
Ist so.
Habt vielen, vielen Dank, dass ihr hier beigewohnt habt. Vielen Dank an euch da draußen fürs Zuhören. Und wir sind gespannt auf sehr inhaltsstarke nächste Ausgaben. Macht's
Bis
gut.
dann.
Bis dann.